Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Und wir sitzen hier heute nicht zu zweit, Oliver, sondern in einer Runde von Vieren. Wir machen das heute gleich alles live hier. Wir sitzen zusammen einmal mit Robert Hummel. Den kennen wir, haben wir schon öfter gehabt. Robert, kannst du dich nochmal kurz vorstellen vielleicht?
Ja, ich bin Robert Hummel, Drehbuchautor. Ich schreibe vorzugsweise Krimis, früher viel Serie, mittlerweile meist Filme, aber auch Miniserie.
Wir hatten dich ja schon mal hier, ich habe es erwähnt, einmal haben wir über die Jägerin gesprochen. Das war ein sehr interessanter Krimi, von den du geschrieben hattest mit Nadja Uhl. Und ein andermal hast du dich zur Verfügung gestellt und hast eines deiner Drehbücher diskutiert mit Sarah Sommerfeld, die sozusagen dieses Sensitivity Reading anbietet als Service für Drehbuchautoren. Sehr interessant und da waren wir dir sehr dankbar dafür. Und wir werden gleich über deinen Krimi Spuren sprechen. Und das handelt sich ja um einen True Crime Krimi. Also der beruht auf Dingen, die wirklich passiert sind. Das ist nämlich auch unser heutiges Thema und deswegen haben wir auch eingeladen Jan Schomburg. Kannst du dich auch kurz vorstellen?
Mein Name ist überraschenderweise Jan Schomburg. Ich habe auch ein paar Drehbücher geschrieben, wie Robert, und auch ein paar Filme inszeniert, zwei Romane geschrieben. Zuletzt war ich sogenannter Kopfautor, Head Author, wie sagt man? Was ist das deutsche Wort? Gibt's da? Showrunner gibt's auch kein deutsches Wort.
Nee, leider oder Gott sei Dank nicht, ne.
Showrunner denken aber ja ganz viele immer so, wenn ich so sage, denken so, ah ja, du hast, warst so am Set, hast du so den Kaffee gebracht und so.
Ja, das war früher, glaube ich, so. Das
Setrunner.
Genau, ich war Showrunner bei der Serie Die Affäre Cum-Ex und habe ansonsten, was habe ich noch geschrieben? Morgenröte. Ich bin dein Mensch. Über uns das All. Vergiss mein Ich. Da habe ich einen Film geschrieben, den ich eigentlich sehr mag, den aber niemand gesehen hat, weil er in Covid versunken ist. Der heißt auf Englisch Divine und auf Deutsch Der göttliche Andere. Hat niemand gesehen, ne?
Da hast du jetzt gleich so gut Werbung dafür gemacht, dass die meisten wahrscheinlich jetzt gucken, wo man den noch sehen kann.
Der ist wirklich eigentlich süß. Es ist, er spielt in Rom während der Papstwahl und Gott und ein Mensch verlieben sich in dieselbe Frau.
Wer gewinnt, kann nicht gespoilert werden.
Es kommt natürlich zu einer Ménage à trois.
Ja, unser Thema, ich habe es schon erwähnt, True Crime, ist ja ein Trend, der in letzter Zeit sehr stark läuft. Man sieht es häufig, man kann es auch als Podcast inzwischen hören, auch von der Zeit, glaube ich, oder von verschiedensten Redaktionen, die das anbieten. Scheint ein Thema zu sein, was irgendwie den Nerv der Zeit mehr oder weniger trifft. Und ihr beide seid da ja Experten, weil ihr zwei sehr herausragende Vertreter dieses Genres geschrieben habt, würde ich mal sagen. Vielleicht stellt ihr erstmal kurz eure Projekte vor, damit wir ein bisschen wissen, worüber wir reden. Robert, willst du anfangen? Spuren war ja ein Krimi, der viel Beachtung gefunden hat. Was ist das Besondere daran?
Also Spuren, ich habe das Drehbuch zusammengeschrieben mit Martina Mouchot, wunderbare Kollegin und Autorin, beruht auf einem Sachbuch, das heißt Soko Erle und der Autor ist der ehemalige Pressesprecher der Polizei, die damals diese Sonderkommission Soko Erle eingerichtet hat. Und da geht es um die Aufklärung eines Mordes, der 2016 geschehen ist in Baden-Württemberg. Und da spielen dann noch zwei andere Fälle mit hinein. Und die Arbeit dieser Sonderkommission Soko Erle wird in dieser Miniserie ziemlich akribisch nachgezeichnet.
Und das ist ja auch schon so der Unterschied zu den meisten Krimis, den man sehen kann, dass du da versucht hast oder es dir wahrscheinlich auch gelungen ist, wirklich weitgehend bei den Fakten zu bleiben, was wirklich da gewesen ist und somit auch die Niederung des Polizeialltags so ein bisschen mitzubeleuchten, die sonst ja eher so ein bisschen zu kurz kommt.
Ja, genau. Das ist eigentlich so, dass das Herz, wenn man so will, dieser Miniserie, dass wir wirklich sehr detailliert anhand dieses Sachbuches vor allen Dingen nachgezeichnet haben, wie diese Sonderkommission gearbeitet hat, welche Wege sie gegangen ist, welche Irrwege sie auch gegangen ist und welche zum Teil sehr kreativen, ungewöhnlichen Ansätze die Beamten dann entwickelt haben, um diesen Fall, der mit zwei anderen Fällen dann noch zu tun hatte, zu lösen.
Und das ist ja wirklich eine irre Miniserie. Ich habe mich jetzt nochmal genau daran erinnert, weil ich habe sie damals gesehen. Und es ist ja wirklich Langwierigkeit spannend dargestellt, ne? So kann man sagen. Das Langwierige wird plötzlich so spannend und wir in diesen Details dann so arbeitest, schon richtig toll.
Ja. Jan, du hast auch True Crime, nicht Tote auf der Straße oder beim Joggen, sondern du hast einen anderen Kriminalfall als Grundlage genommen.
Ja, seltsamerweise gibt es ja in dieser Finanzkriminalität auf jeden Fall in Europa keine Toten. Also oder vielleicht zumindest im deutschsprachigen Raum ist es sehr unüblich, dass Leute irgendwie um die Ecke gebracht werden. Leute aus anderen Ländern haben ganz oft, als ich von der Staatsanwältin Anne Breuhilke, die eine der Hauptfiguren dieser Serie ist und die den Cum-Ex-Skandal zum größten Teil aufgeklärt hat, ich sag gleich noch mehr dazu, aber immer gesagt, also die muss ja total gefährdet sein und muss ja wahrscheinlich Personenschutz die ganze Zeit haben. Und dann habe ich sie auch noch mal neulich gefragt und hat sie gesagt, nee, das ist irgendwie anders. Also diese Täter sehen sich ja auch oft so als Stützen der Gesellschaft und sind ganz empört und verstört, wenn ihnen gesagt wird, du, das ist jetzt irgendwie gar nicht so okay, dass du so 100 Millionen einfach Steuern dir hast auszahlen lassen, doppelt, die du noch einmal bezahlt hast. Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen gewalttätiger war, war ein Neuseeländer, der anscheinend mal dann ein Banker, mit dessen Gebaren er unzufrieden war, irgendwie in so ein Dubai-Hotel eingeladen hat und zwei Russen dabei hatte mit Kalaschnikows und dann schon mal so gegen so eine Kniescheibe, irgendwie so. Aber mehr war auch nicht an so konkreter körperlicher Gewalt. Dafür umso mehr an finanzieller. Also Europa hat um die 150 Milliarden angeblich bei diesem Cum-Ex-Skandal verloren. Deutschland, da gehen die Schätzungen auseinander, 30, 40 Milliarden oder was. Die meisten werden Cum-Ex schon mal gehört haben. Es ist ein ganz leicht zu erklärender Betrug, der damit zusammenhängt, dass man sich eine Steuer zweimal auszahlen lässt, die man nur einmal bezahlt hat, nämlich die Kapitalertragssteuer. Und da sind so ein paar Leute drauf gekommen. Also ein paar ist untertrieben, weil es handelte sich um ein Netzwerk, bei dem so ungefähr alle Banken, die man so kennt, beteiligt waren. Die haben einen Weg gefunden, Aktien in einer Weise zu handeln, dass sie eben diese Steuererstattung bekommen haben.
Mhm. Ganz bekannter Fall tatsächlich hier auch in Deutschland. Du hast ja auch in Dänemark Teil der Handlung. Jetzt passieren ja viele Crimes in Deutschland, also sei es Morde, Tote oder was auch immer, oder auch wirtschaftliche Kriminalität. Was war bei euch so der Impuls zu sagen, das interessiert mich? Robert, fang du mal an. Warum hat dich dann dieser Fall interessiert?
Naja, ich kann es vielleicht, muss ich es da herausschildern, wie Krimi im Fernsehen normalerweise ist. Oft in Differenz ja zur Realität, das heißt, die Handlung ist sehr komprimiert, es geht alles relativ schnell, es ist oft, wird ein Fall, ein Mord ja meist binnen 3 Tagen, binnen 5 Tagen gelöst und wenn man abends einen DNA-Abgleich anfordert, dann ist er am nächsten Tag da und das geht alles recht schnell. Dann haben die Ermittlerfiguren, um sie interessanter zu machen, oft noch irgendwelche persönlichen Geschichten am Start oder Traumata in der Backstory und so weiter. Und was ja aber in der Realität dann doch deutlich anders ist, dass es erstens in der Realität sehr, sehr langwierig ist, auch sehr kompliziert, viel relativ langweilige oder langweilig scheinende Büroarbeit und natürlich die Persönlichkeit der Ermittler da auch gar nicht so sehr eine Rolle spielt. Und wenn ich das gesehen habe in der Realität und ich habe es oft in Gerichten gesehen, in Hauptverhandlungen, weil ich einerseits oft als Zuschauer in Hauptverhandlungen war, hier in Berlin am Landgericht, andererseits war ich auch mal 5 Jahre Schöffe, also ehrenamtlicher Richter, und dachte immer, krass, das ist in der Realität ja oft ganz anders und es ist auf eine ganz andere Weise aber auch total spannend. Und es folgt eben nicht dem diesen Kausalitäts, ich würde fast sagen Kausalitätszwang, dem wir in der Fiction unterworfen sind oder uns auch gerne unterwerfen, weil dies und jenes passiert, folgt dann Folgendes und dann machen wir diesen Ermittlungsschritt und so weiter und so fort, sondern in der Realität gehen die Dinge oft durcheinander, enden in Sackgassen, man weiß es nicht genau oder man glaubt zu wissen, wie es war, kann es aber nicht beweisen, Leute äußern sich indifferent, Zeugen, Beschuldigte können Dinge zuweilen dann auch nicht mehr genau erklären. Und das fand ich ganz interessant, sowieso schon immer. Und das habe ich in diesem Sachbuch, auf dem Spuren beruht, Soko Erle, wiedergefunden und natürlich in sehr ausführlicher Form wiedergefunden und sehr detailliert nachgezeichnet und fand das wahnsinnig interessant und habe gedacht, daraus kann man doch einen Film oder eine Miniserie vielleicht sogar machen.
War dir das klar von Anfang an, dass es ein Film wird, der sehr an oder eine Serie wird, die sehr anders sein wird als das normale? Oder also war das beabsichtigt oder ist das jetzt eher so gekommen, weil sich das aus dem Buch einfach irgendwie ergeben hat?
Also mir war das schon klar, weil das Buch ja ganz klar die Ermittlerperspektive zeichnet und auf die Tatverdächtigen und Täter nur sehr wenig oder fast gar nicht eingeht. Und das war für mich aber auch das Interessante, was ich auch so wollte, weil ich das eben spannend finde, Polizistinnen und Polizisten und auch natürlich Staatsanwälten und Staatsanwältinnen bei der Arbeit zuzusehen oder zu schildern, wie die eben arbeiten und natürlich auch Sachverständige und Kriminaltechniker und operative Fallanalyse und so weiter und so fort. Ja.
Ich finde es schon super interessant, was du gerade erzählst. Das erinnert mich total an unsere Arbeit an Vor der Morgenröte, dem Film über Stefan Zweig, weil wir da ja auch irgendwie zum Biopic so ein ähnliches Verhältnis hatten, wie du es jetzt gerade zum Krimi geschildert hast. Also da wird meistens unglaublich viel reingepackt, dann kommt noch das Thema und denkt so, ah, boah, Leute, irgendwie das ist irgendwie so verkürzt und verdichtet und dann macht man einen Film über Wagner, keine Ahnung. Das ist nur so ein kolportierter Satz aus so einer Redaktionssitzung, wo dann irgendwie ein Redakteur angeblich sagt, wir brauchen noch einen Love Interest für Wagner. Und es ist einfach so, what? Und dass man einmal so wissen will, also bei uns war nämlich bei der Morgenröte war so ein total starker Impuls. Wie sieht denn aus, so ein PEN-Kongress 1936 in Buenos Aires? Was reden die da? Wie sind die drauf? Die wissen das alles noch nicht, was dann passieren wird und so. Und wie sieht das im Detail aus? So? Und das ist irgendwie toll. Also das ist ja auch bei eurer Serie, dass man so denkt, nee, ihr wolltet mal wissen, wie machen die das genau eigentlich? Und beim Krimi ist ja ganz oft für mich sozusagen, ich kann viele Krimis so nur schwer sehen, weil ich immer denke, wie, und jetzt stirbt der, ach so, aber eine Minute später ist schon wieder irgendwie ein Witz. Und ich habe das Gefühl, ganz viel wird irgendwie nicht so fundamental behandelt, wie ich es mir irgendwie wünsche, wie es meinem eigenen Empfinden entspricht. Deswegen finde ich das irgendwie total nachvollziehbar, dass man so tief reingeht.
Was du ja sagst, ist mehr oder weniger die Suche nach der Wahrheit, der wirklichen Wahrheit sozusagen. Oder? Ist das ein Impuls auch bei dir gewesen?
Ja, Wahrheit, also wir verdichten ja auch ganz schön, aber so ein paar Sachen wollte ich dann schon gerne mal irgendwie so ein Verständnis für bekommen, wie eben, wie sieht es aus, so wenn da so eine Kommission zusammentrifft, die irgendwie so ein Gesetz diskutiert und wie werden da so Lobbyvertreter eingeschleust und wie läuft es eigentlich so? Das ist dann ja auch nur meine Fantasie, wie das läuft irgendwie. Aber total, also vieles von dem, was ich mache, wenn es auf wahren Begebenheiten beruht, ist so auch ganz stark von diesem Wunsch gezeichnet. Wie sieht es im Detail eigentlich aus? So, und das kann ja dann auch unglaublich spannend werden. So.
Und die Frage war ein bisschen, die ich Robert ja auch gestellt habe, was war der Impuls? Ich meine, Cum-Ex war jetzt ja in allen Zeitungen, dein Fall war relativ unbekannt, aber Cum-Ex, wie gesagt, vom Spiegel bis Tagesspiegel oder FAZ. Was war bei dir, wo kam der Impuls zu sagen, das interessiert
mich? Ja, also mich hat irgendwann Michael Polle angerufen und hat gesagt, hast du irgendwie Bock, was über den größten Raub der Geschichte oder so zu machen? So, das war natürlich auch ein bisschen juicy formuliert von ihm. Dann war ich so, boah, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich so angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Und dann hat mich vor allem so eine Figurenkonstellation am Anfang so angesprungen. Und die hat es dann auch relativ eins zu eins von meiner ersten Idee in die Serie geschafft. Das war nämlich so ein Dreieck eigentlich zwischen einem alten Anwalt und einem jungen Anwalt, die das irgendwie gemeinsam organisiert haben. Die hatten so einen Mentor-Vater-Sohn-Beziehung und eben so eine junge Staatsanwältin aus Köln, die dann es schafft, den jungen Anwalt auf ihre Seite zu ziehen und zum Kronzeugen zu machen. Und das hatte alles so shakespearsche Dimensionen. Ich hatte das Gefühl, es liegt so da offen auf der Hand irgendwie. Und das Zweite war, dass ich irgendwie wirklich ein bisschen so eine ideologische Sehnsucht danach hatte, dass man in diesen Serien, die vorgeblich die Gier kritisieren wollen, aber oft einfach nur irgendwie sie auch ein bisschen sexy machen, dass man so sagt, ja, sorry Leute, aber das sind irgendwie keine sexy Figuren. Also das ist eigentlich so ein bisschen jämmerlich. In dem Fall ist es auch besonders offensichtlich, weil hier keine Nutten, kein Koks, keine Partys. Die verschieben da ihre Millionen irgendwie in irgendwelche Offshore-Konten. Und das höchste der Gefühle ist dann, irgendwie kaufen sie so eine Waschanlage für ihr Anwesen, wie so Kleinbürger auf Speed oder so. Oh Leute. Echt? Und dafür nehmt ihr jetzt diese Milliarden, raubt ihr dem Staat Milliarden so? Und das ist irgendwie, für mich so triste Figuren gewesen und eine unglaubliche Verschwendung von riesigem Talent. Das sind ja geniale Mathematiker, die dann irgendwie statt irgendwie was Tolles für die Menschheit zu machen, mit diesem bescheuerten Betrug irgendwie sich ausdenken. Und genau das einmal so zu zeigen, dass das irgendwie nicht sexy, sondern so ein bisschen jämmerlich, aber trotzdem interessant ist. Also das war so meine Idee.
Kannst du noch mehr über die Recherche vielleicht ein bisschen erzählen? Also ist ja ein Fall, okay, jeder hat es irgendwie im Spiegel gelesen und wo auch immer. Wie bist du tiefer eingestiegen? Und beziehungsweise vielleicht auch, du hast schon über die Figuren gesprochen. Inwiefern hast du auch dich an den realen Figuren tatsächlich orientieren können? Durftest du es auch überhaupt?
Genau, das sind ja dann so im Detail ziemlich juristische Feinheiten, wo wir echt ganz schön viele Euros und Stunden in Anwälte investiert haben. Und dann weiß man am Ende doch nicht, ist es eigentlich jetzt irgendwie sauber oder nicht. Was die Recherche angeht, habe ich erstmal extrem viel gelesen. Ich habe so diese ganzen Ermittlungsakten gelesen. Da habe ich ein paar Sachen gelesen, von denen ich gar nicht weiß, ob ich jetzt sagen darf, dass ich sie gelesen habe. Ich habe aber auch viel gelesen, was irgendwie so, was ich vielleicht eigentlich nicht hätte lesen dürfen.
Offen zugänglich oder musstest du da kämpfen, dass du da überhaupt zu...
Auch darüber kann ich, glaube ich, nichts sagen, ohne mich juristisch wackelige Leute in Gefahr zu bringen.
Ich kenne einen Journalisten, Investigativen, der sagt dann immer, und da sind mir Dinge vom Himmel in den Schoß gefallen.
Ja, genau, so in der Art war das. Und dann habe ich irgendwie ein paar Leute getroffen, natürlich auch. Ich habe vor allem die Staatsanwältin Anne Breuhöcker getroffen, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Die ist ja einfach so, also auch diese Professionalität, mit der sie es einsetzt, dass andere Leute sie immer unterschätzen, fand ich irgendwie mega smart. Die ist halt irgendwie so eine zierliche blonde Frau, ne? Die ist absolut furchtlos und hat irgendwie keinen Schiss vor irgendwas, weiß irgendwie genau Bescheid, ist super klug und auf eine sehr unterhaltsame Weise ironisch. Und da habe ich mich auch mit der dänischen Steuerbeamtin getroffen, die auch wirklich eine sehr, sehr lustige Frau ist. Lisbeth Römer heißt die und die trägt immer so ganz knallige Farben. Die trägt immer so richtig rot oder grün, so Kleider in so richtig so knalligen Farben. Die hat ja erfolglos dann jahrzehntelang gekämpft, dass die Politik irgendwie sieht, was da los ist. Das ist schon sehr früh bemerkt eigentlich, aber hat es dann nie geschafft, die Gesetzeslage zu verändern. Und genau, mit denen habe ich mich getroffen. Das war irgendwie lustig und schön.
Und die anderen Figuren hast du mehr oder weniger so freihändig erfunden.
Naja, die Journalisten in dem Fall sind es wirklich nur Männer gewesen. Die habe ich irgendwie alle getroffen. Natürlich, da gab es vor allem 2 bis 3 Dänen und 2 deutsche Journalisten, Oliver Schröm und Christian Salewski, die natürlich irgendwie dann sehr viele Details mir auch noch sagen konnten. Ich habe auch mit einem Cum-Ex-Banker mich unterhalten, der auf dieser Insel, auf Dubai, in Dubai, in dieser Palmeninsel da auch wohnt, wo ja auch der dänische, also der in Dänemark ausgeraubt hat, Sanjay Shah, ist nämlich auf dieser Insel mit seinen Milliardengewinnen in die alte Villa von Michael Schumacher eingezogen und wollte die auch knallrot streichen, was ihm seine Frau aber dann verboten hat. Er hat sich aber immerhin das größte Aquarium der Welt, glaube ich, da reinbauen lassen. Also sitzt jetzt aber im Gefängnis in Dänemark, weil die das irgendwie geschafft haben, den ausliefern zu lassen aus Dubai, was irgendwie eine diplomatische Meisterleistung ist. Genau, und ich hätte wahrscheinlich auch mit Kai-Uwe Steck reden können, an den ja die eine der Hauptfiguren noch angelehnt ist. Aber alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, waren so verzaubert von dem, dass ich gedacht habe, mit dem will ich mich eigentlich lieber nicht unterhalten, weil ich Angst hatte, dass er mich auch verzaubert, weil ich auch für meine Verführbarkeit bekannt bin. Oder habe ich ihn mir einmal im Gerichtssaal angeguckt. Das war sozusagen dieser Showdown zwischen ihm und Hanno Berger. Und das war total kurios, weil der hatte innerhalb von wenigen Minuten den kompletten Saal unter Kontrolle. Der war so, saß da so und hat dann so mit dem Richter angefangen zu
scherzen. Hanno Berger war sozusagen Stecks Mentor.
Genau, ja. Genau. Und dann hat er auch immer Witze über den Hanno Berger gemacht und so. Und das war wirklich kurios. Und er hatte so ja, innerhalb von kurzer Zeit den Raum so in der Hand. Und ich dachte so, oh, das ist irgendwie, du bist auch ein falscher 50er.
Aber das wolltest du so jetzt nicht abbilden, oder? Ja.
Ich glaube, ich habe irgendwie, er ist eine total ambivalente Figur in der Serie. Der ist natürlich irgendwie meine Fantasie von jemandem. Also das ist jetzt nicht nur so, dass ich das juristisch sagen muss, sondern manchmal entdeckt man ja jemanden in sich selbst, den man dann irgendwie gerne darstellen möchte. So, ne?
Oder? Ja, das gibt's. Ich habe mit Steck ein paar Podcasts gehört, zum Teil auch gesehen. Und ich fand, dass die Figur, die du geschrieben hast und die in der Serie dann auftritt, interessanter ist als Steck. Vielschichtiger.
Ja, also mit dem, der in der Serie auftaucht, das weißt du ja auch vom Schreiben, man muss die in sich entdecken, so, ne? Und dann will man ja auch irgendwie, wenn man weiß, man muss auch ganz schön viele Drehbücher mit denen schreiben, also auch mal 45 Minuten, um genau zu sein, will man ja auch ein bisschen was irgendwie entdecken können, ne? Passiert ja das oft, dass Leute, dass während du schreibst, plötzlich Sätze kommen, die du nicht erwartet hattest?
Es kommen natürlich mir manchmal Sätze so ins Gehirn oder in die Tastatur, wo ich nicht genau weiß, wo die herkommen. Manche kommen von, habe ich früher irgendwie mal gehört, oder ich denke, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, woher es kommt. Ja, das passiert schon zumal, ja.
Also mein Lieblingsmoment von Stanley ist so, ich habe mir so überlegt, was also die Figur in der Serie Lebert, was bringt den dazu, jemanden zu verraten, den er eigentlich bewundert? So, und dann dachte ich so, nur wenn er plötzlich schwach wird, also wenn er in dem Schwäche entdeckt. So. Und deswegen ist er irgendwie in dem Moment, wo Hausner eigentlich so ja die ganze Bande nochmal irgendwie so zusammenführen will, ist er so heißer und hat einfach so. Und dann sagt Lebert eben, du, ich werde jetzt mit der Staatsanwaltschaft arbeiten. Und dann sagt ja Hausner so, das kannst du nicht machen. Und dann lehnt er sich also runter und sagt, ich kann alles machen. Flüstert immer so. Also fand ich so schlimm von ihm.
Aber nochmal, entschuldige, Oliver, nochmal eine Nachfrage, und zwar, du hast ja schon gesagt, es sind eigentlich lauter Hauptfiguren, also jetzt von der Staatsanwältin abgesehen, die eigentlich unsympathisch sind oder die wir nicht mögen können so richtig für das, was sie tun. Wie bist du damit umgegangen? Also nochmal, früher sagte man immer, du brauchst eine Hauptfigur, die sympathisch ist. Davon ist man seit einiger Zeit weg und sagt, aber sie muss zumindest nachvollziehbar sein oder du musst es verstehen und so. Aber das ist ja da auch immer nicht so richtig gegeben eigentlich. Also wie bist du damit umgegangen, dass du trotzdem das den Zuschauer da an die Hand nehmen willst oder zumindest irgendwie an die Figur ein bisschen binden willst?
Also, es gibt ja noch, ich stand ja noch vor einem zusätzlichen ideologischen Problem, weil normale oder instinktive Lösung dafür wäre, man macht die so ein bisschen eben sexy und man denkt auch so geil, klauen die da so Milliarden, auch ein bisschen geil und dann kaufen sich tolle Sachen und so. Und schade, dass ich den Maserati nicht habe und also irgendwie so. Und ich hab dann irgendwie vor allem eine Sache gemacht, glaube ich, also genau, und das ist irgendwie ganz schön schwer. Es geht dann ja immer sozusagen, muss halt immer über das Wie machen. Wie machen sie das dann so, ne? Also, und ich glaube, eine Sache ist vielleicht auch, ich habe halt versucht, dem Lebert so eine Hintergrundgeschichte zu geben, die irgendwie bewegend ist. So, also dieser Vater und diese Mutter und dieser Ort, wo er herkommt, ist das ein sehr provinzieller Ort. Und dass man so spürt, der hat es irgendwie echt nicht leicht gehabt. So, das entschuldigt nicht das, was er macht, aber es nimmt ihn irgendwie trotzdem ein bisschen ein. So habe ich gehofft irgendwie. Und der Vater ist ja echt eine Sau, einfach ist echt ein Arschloch irgendwie so, ne? Und wie hast du es empfunden?
Ich weiß, ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß, dass man sofort dabei war und so. Aber es ist aber tatsächlich so, dass du die nicht nett findest oder irgendwie sympathisch.
Man will zumindest ganz nicht so sein wie die, so, ne?
Nicht unbedingt, ne? Also das Geld nehmen würde man vielleicht schon, aber Gott. Aber es ist nicht so, dass sie dich irgendwie in den Bann ziehen, weil sie irgendwie auch nicht, weil sie diabolisch wären oder irgendwie sowas. Ist ja alles nicht der Fall. Also von da ist meine Frage ganz offen, wie hast du das geschafft, irgendwie, dass das funktioniert hat?
Also ich habe irgendwie so ein bisschen versucht, also mich an dem Film Fargo zu orientieren. Der Film Fargo funktioniert ja also so vom Ton her sehr anders als die Serie, weil es keine Romantisierung des Bösen gibt, in dem Sinne, dass es eben sexy gemacht wird. Das Einzige, was das sexy ist, ist das kleinbürgerliche Leben von der Frances McDormand eigentlich. Fix you some eggs und so. Marge, fix you some eggs. Und das finde ich irgendwie bei den Coen Brothers immer wieder faszinierend, dass sie es schaffen, so ganz reine Figuren eigentlich zu erzeugen, auf der guten Seite und auf der bösen Seite Figuren, denen man irgendwie fasziniert zuguckt, aber eher in so einem Dostojewski-haften Sinne, dass man irgendwie, man spürt, die sind irgendwie selbstgetrieben, die sind irgendwie so unsympathisch und trotzdem unterhaltsam irgendwie. Genau, so habe ich es, glaube ich, versucht.
Ich würde die Frage ganz gerne nochmal an dich, Robert Recherche, auch weitergeben. Du hast ja das Buch gelesen. Wie hast du weiter recherchiert, dann basierend auf diesem Impuls des Buches?
Es gab natürlich noch ein paar Presseberichte, die das nochmal so ein bisschen anders beleuchtet haben, wenn auch nicht so detailliert. Und wir haben dann natürlich, nachdem der Produzent Nils Dünker, dem ich das vorgeschlagen habe, dass wir daraus doch unbedingt was machen sollten und der dann Gott sei Dank sehr schnell das auch so gesehen hat, dass man daraus was machen kann und sollte, der hat dann das Buch optioniert und wir haben dann auch mit dem Autoren des Buches, Walter Roth, dem ehemaligen Pressesprecher, geredet, konnten den auch immer fragen, wenn wir irgendwelche Nachfragen hatten dann im weiteren Entwicklungsprozess, als dann der SWR in Person von Katharina Dufner als Redakteurin da auch eingestiegen ist, hatten wir natürlich auch nochmal so ein bisschen Hintergrund für die Region. Das war auch ganz interessant. Dann haben natürlich Martina Mouchot und ich, wir haben dann auch immer noch mal rechts und links, wenn wir irgendwie eine Fachfrage hatten, haben wir auch noch mal Leute gefragt, die gar nicht unbedingt in der Ermittlung waren, sondern die einfach in ihrer Fachrichtung uns dazu was sagen konnten, also Rechtsmediziner oder Kriminaltechniker oder operative Fallanalyse oder so.
Als du angefangen hast zu schreiben, sozusagen das erste Wort, wahrscheinlich Exposé, Treatment oder so in die Richtung, hast du da schon das Gefühl gehabt, ich habe den Fall verstanden?
Ja, hatte ich schon. Also das kann man ja anhand des Buches ganz gut nachvollziehen. Was ich nicht genau wusste oder was so ein bisschen so ein Tasten war einerseits natürlich, welche Figuren haben wir denn auf der Ermittlerseite? Weil da haben wir uns nicht an realen Figuren orientiert, sondern haben eigene Figuren erfunden. Oder erstmal, ich habe das Treatment, habe ich erstmal allein geschrieben und ab Drehbuch kam dann Martina Mouchot dazu. Da musste ich mir natürlich ein bisschen überlegen, was für ein Ensemble baue ich da überhaupt auf. Ja, und da haben wir, der Produzent und ich, eine wichtige Entscheidung relativ am Anfang getroffen, weil in der Realität war der Leiter dieser Soko, wie er überhaupt die meisten Leitungsstellen, zumindest bei Mordermittlungen, wenn man in der Realität schaut, mit Männern besetzt sind. Der Leiter war eben dort auch ein Mann. Ich fand das aber interessant, eine Frau daraus zu machen. Einerseits aus dem Grund, weil in so einer Organisation wie der Polizei, die relativ männerlastig ist, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit und jetzt gerade sowieso, aber trotzdem sind es meist Männer, da hat eine Frau per se erstmal ein bisschen mehr Spannung, weil sie natürlich einer Sonderkommission dann gegenübersteht von 30, 40 Leuten, die zum großen Teil Männer sind. Und der andere Aspekt war, dass ich so subkutan, das war eigentlich mehr ein Gefühl. Ich wollte nicht, dass wir, also es, in der Miniserie werden 3 Morde, sexuell motivierte Morde an Frauen gezeigt. Und ich hätte das blöd gefunden, wenn dann, um es mal ganz platt zu sagen, dann muss ein Mann kommen, zumindest an der Spitze dieser Sonderkommission, und das klären. Ich fand das besser, wenn da eine Frau an der Spitze der Sonderkommission steht, ja. Und da haben wir dann die Entscheidung.
Warum eigentlich?
Ich kann das nur so ganz platt beantworten, weil ich den Eindruck hatte, dass man dann, also wenn man 3 Frauen als Opfer hat, dann sind ja Frauen auf der Opferebene. Und wenn dann die Klärung des Falls nicht nur mehrheitlich von Männern, sondern auch noch mit der, an der Spitze ein Mann steht, habe ich das Empfinden gehabt, das könnte der Eindruck entstehen, da müssen dann Männer kommen, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen.
Gutes Argument, ja.
Du hast jetzt gerade aber auch einen Aspekt angesprochen. Du hast gesagt, ja, in Wirklichkeit war das ein Mann, da habe ich eine Frau draus gemacht. Ein Journalist, der fiktional, der ist schon ein Journalist, der dokumentarisch orientiert ist, würde natürlich sofort sagen, das geht nicht. So, ich biege da ja die Wahrheit um. Natürlich hat man als fiktionaler Autor das Recht oder Autorin das Recht, das zu anzupassen. Aber gibt es für dich so ein, ich sage jetzt mal, eine Grenze, wo du sagen würdest, die will ich da in der Veränderung der Realität nicht überschreiten?
Ja, ich würde sagen, da gibt es mehrfache Grenzen, wenn man Fakten verdreht oder falsch schildert. Das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage. Das kommt dann natürlich trotzdem immer auf den Einzelfall an.
Die Frau ist ja auch kein Fakt, das war ein Mann.
Das stimmt. Also diese Freiheit haben wir geglaubt, uns nehmen zu können, weil wir ja auch nicht die realen Namen verwenden. Übrigens in der ganzen Serie nicht. Wir haben fiktive Orte erfunden. Wir haben auch alle Namen geändert. Das allerdings auch aus dem Grund, weil wir den Menschen, die wirklich von diesen Verbrechen, diesen schrecklichen Verbrechen betroffen waren, wir wollten vermeiden, dass, also erstmal kann man ja nicht den Anspruch haben, diese Menschen darzustellen. Und wir wollten das auch, obwohl die Miniserie natürlich auf wahren Ereignissen beruht, nicht behaupten, wir erzählen das 1:1 nach. Wir machen so Reenactment oder so. Es ist trotzdem immer noch eine fiktionale Erzählung. Ja. Und wir haben uns auch noch eine andere Freiheit genommen. Ich habe ja gesagt, es geht um 3 Verbrechen. 1 lag weiter zurück in der Vergangenheit, aber 2 waren in der Realität zeitlich sehr nah beieinander, ein paar Wochen in derselben Region. In der Realität haben da 2 Sonderkommissionen ermittelt. Das war für uns schwierig machbar, weil alleine wegen der Größe des Personals. Das heißt, wir haben gesagt, erstens, das ermittelt nur eine Sonderkommission und wir haben auch die Chronologie dieser beiden Verbrechen getauscht. und fanden und glaubten und hofften, dass das okay ist, waren uns aber auch nicht ganz sicher, ob nicht hinterher jemand kommt und sagt, Moment, das war doch aber andersrum. Da hat sich aber niemand beschwert. Also da gab es dann, scheinen wir die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Wie ist es bei dir, Jan? Auch du wirst ja angepasst haben. True Crime ist dann sozusagen Half True Crime. Gibt es für dich oder gab es für dich so eine Grenze, wo du sagst, das dürfte ich jetzt nicht?
Also es gibt ja immer unterschiedliche Gründe, warum man die Realität biegt. Ne? Also es gibt so, es gab so ideologische und dramaturgische Gründe. Also so, es ist halt auch in dieser Finanzkriminalität, das sind halt nur Dudes. Ne? Und dann denkt man so, ja, man möchte irgendwie auch gerne da so ein paar Frauen einfach auch rein von, man möchte irgendwie Schauspielerinnen beschäftigen. Es ist irgendwie seltsam, wenn irgendwie Männer die Verbrechen begehen und dann dreht man die nach und dann besetzt man wieder nur männliche Schauspieler. Also irgendwas da seltsam. Deswegen war natürlich irgendwie es toll, dass das jetzt eine Frau, das ist zwei Frauen auf Ermittlerebene, sage ich jetzt mal, Ermittlerinnenebene in dem Fall ging. Und dann haben wir aber zum Beispiel einen männlichen Staatsanwalt aus Wiesbaden total unter den Tisch fallen lassen, was irgendwie auch gemein ist, dessen Arbeit gegenüber, und haben das alles dieser Staatsanwältin zugeschanzt, weil wir es halt auch einfach ein bisschen juicy fanden, dann zu sagen, das klärt dann eine Frau auf, wie du auch. Also Grenzen des, also ich meine, ich wollte schon gerne ein paar Leuten, weil ich gerne ein Denkmal setzen, wie zum Beispiel dieser jungen Steuerbeamtin, Finanzbeamtin Anna Stubinski, die ich irgendwie eigentlich, der wir das zu verdanken haben, dass das am Ende überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen ist und die halt irgendwie mit 28 irgendwie diesem Druck standgehalten hat und gesagt hat, sorry Leute, das zahle ich euch nicht aus, das geht nicht. Und dann, ja, also klar, wenn es irgendwie so eher verletzend in der Form ist, die sozusagen nicht der Punkt ist. Also ich würde jetzt irgendwie selbst diesen Leuten, die da irgendwie sich Milliarden in die Taschen oder Millionen in die Taschen gesteckt haben, würde ich jetzt nicht irgendwas andichten, dass sie da irgendwie noch jemanden umgebracht haben. Also das fände ich irgendwie bescheuert, einfach weil es nicht der Punkt ist. Aber zum Beispiel der Hausner, ich meine, das hab ich auch sozusagen aus Quellen dann erfahren, aber der liebt's ja zu fluchen und der vergleicht sich ja immer mit verfolgten Juden in der NS-Zeit, und das ist natürlich einfach unvorstellbar toll und lustig, und das entspricht aber auch den Tatsachen, das finde ich, kann man dann auch genüsslich irgendwie ausweiden. Und dann gab es halt so ein paar Sachen, wo ich so ziemlich heftig für gekämpft habe. Wir haben ja irgendwie ein paar Sachen fiktionalisiert, weil wir wussten, okay, das ist irgendwie ein bisschen problematisch, ist auch nicht so wichtig. Und dann gab es für mich aber so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, das muss das Öffentlich-Rechtliche sich leisten. Und das ist auch wenn es ein bisschen gefährlich ist und Klagen geben kann und so. Aber wir müssen den Namen Scholz benutzen. Und dann gibt es irgendwie diese eine Szene, die, als ich die Idee hatte, irgendwie, da habe ich schon direkt zu den RedakteurInnen gesagt, nur dass ihr es wisst, für die werde ich irgendwie kämpfen.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Scholz, damals erster Bürgermeister in Hamburg, später dann mal irgendwann Kanzler unserer Republik, von dem sprichst du gerade.
Genau. Genau, wenn man sich das durchliest, dann sieht das schon sehr so aus. Also der hatte halt einfach so eine sehr enge Bindung auch zu dem Olearius, der Chef der Warburg Bank damals war. Und es sieht schon sehr so aus, als hätte der zumindest durch die Blume die Finanzbehörden angewiesen, oder ihn deutlich gemacht, jetzt schaltet man einen Gang runter und jetzt gefährdet man nicht den Fortbestand dieser Bank und so weiter. Genau, und diese Szene, für die ich dann gekämpft habe, da, also es war erstens Scholz und dann eben so tauchen im Untersuchungsbericht des Deutschen Bundestags tauchen irgendwie alle Banknamen auf, die da so mitgemacht haben, und das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Banknamen, es dauert mehrere Minuten, diese Banknamen mal vorzulesen, und da dachte ich, nee, das will ich irgendwie einmal sehen, wie so man die alle hintereinander hört. Und da gab es große Debatten, weil das dann plötzlich ein bisschen heikel war, weil irgendwie es plötzlich Angst gab auf Seiten vom Sender, dass da irgendwie die Banken klagen können und so. Und dann habe ich aber auch zu denen gesagt, hey, das könnt ihr nicht machen. Wir brauchen euch als öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um genau das zu tun und zu zeigen den Zuschauern und Zuschauerinnen, haben keine Angst vor den Banken. Und das wurde dann auch nach einigen Debatten eingesehen. Wir haben dann auch von der Redaktion große Unterstützung dafür bekommen, das muss man auch sagen. Und Katharina Kremling, die da unsere zuständige Redakteurin war, hat da auch wirklich sehr mit uns gekämpft und uns da wahnsinnig unterstützt. Tolle, tolle Frau.
Das fand ich als Zuschauer ganz naiv eine großartige Szene, wie diese, also 3 Minuten oder so in diesem großen Raum, wo diese ganzen Leute in Anzügen sitzen und dann liest die Staatsanwältin diese Liste mit lauter realen Bankennamen vor. Also das war grandios, wenn es eine Kategorie gäbe, beste Szene des Fernsehjahres bei irgendeinem Preis, Fernsehpreis oder so. Also ich glaube, da hättet ihr unangefochten gewonnen.
You're sweet. Das Szene. Das fand ich macht sie auch gut. Und ist auch super gefilmt und inszeniert von, also Dustin Lohse und Clemens Baumeister, die haben auch wirklich das so ganz fantastisch, mit denen habe ich sowieso irre gerne gearbeitet. Das war wirklich schön. Aber das ist, finde ich, auch so lustig, wenn diese Kreisfahrt so losgeht und irgendwann wird einem klar, ach so, okay, das geht immer noch weiter. Also, ja. Weil man muss ja auch immer in diesen realen Fällen irgendwie, es ging dir wahrscheinlich auch, man muss irgendwie klar machen, was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich? Was war das denn wirklich so? Ne? Dafür musst du irgendwie mal Bilder finden.
Ne? Robert, gab es bei dir den Moment, wo du die Wahrheit verteidigen musstest vor irgendwelchen anderen Haltungen oder Meinungen? Also wo du sagen musstest, nee, das war in Wirklichkeit so, das müssen wir jetzt machen?
Ich überlege, nein, eigentlich gab es da, das war auch ein Glücksfall, fand ich, bei diesem Projekt, dass sowohl der Produzent Nils Dünker als auch die Redaktion, wie erwähnt, Katharina Dufner vom SWR, als auch Stefan Kromer in der Regie und überhaupt alle Beteiligten, tolles Casting, Nina Haun hat das Casting gemacht, hat ganz viele relativ unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden, die wunderbar gespielt haben. Alle haben eigentlich in eine Richtung gezogen und da gab es nie irgendwie, nie Grundsatzdiskussionen, dass wir das doch irgendwie anders machen sollten oder dass das so nicht geht oder so. Nein, dieses Glück, glaube ich, muss man auch haben, dass man in einer Konstellation gerät oder versucht, auch sie zu formen. Ich habe mir natürlich, als ich das Buch gelesen hatte und fand, daraus muss man was machen, habe ich natürlich überlegt, wen rufe ich denn jetzt an? Mit wem will ich denn das angehen? Aber dann ist man natürlich, dann kommen Dinge zusammen, Leute können nicht. Das kann man ja nie so richtig steuern. Da hatten wir, glaube ich, wirklich Glück.
Katharina Dufner hat ja auch Ich bin ein Mensch gemacht.
Ah ja, ja.
Zusammen mit Jan Berning.
Ja, ein sehr charmanter Film. Ja.
Vielen Dank. Aber nee, Katharina Dufner ist wirklich auch eine tolle Redakteurin, ja. mit der man toll arbeiten kann.
Nun gibt es ja im Spielfilmbereich, aber auch im Serienbereich, doch gewisse dramaturgische Empfehlungen, sage ich mal vorsichtig, zum Beispiel Cliffhanger und so weiter und so fort. Wie ist es dann, wenn man sich nicht das frei ausdenken kann, nach dem Motto, ja, denke ich mir jetzt diesen Cliff mal aus, sondern ein bisschen in der Realität gucken muss? Habt ihr da schon während der Arbeit dann drauf geguckt, habt gesagt, wo gibt es einen Moment, den ich so gestalten kann oder so gestalten kann?
Ja, da haben wir natürlich drauf geschaut, weil Spuren ja 4 Folgen sind, ja. Und natürlich gibt es dann das Bedürfnis, gar nicht nur von der Redaktion, sondern eigentlich von allen Beteiligten, ganz simpel, auch von mir selbst als Zuschauer, dass ich sage, ich möchte am Ende einer Folge, muss irgendwie ein Ende sein, wo ich denke, ja, jetzt will ich unbedingt weiterschauen. Und dann ist man natürlich, überlegt man sich, gibt es hier einen Punkt im natürlichen Ablauf der Erzählung, der da passen könnte, oder kann man etwas vielleicht ein bisschen vorziehen oder ein bisschen später oder da ein bisschen mehr Gewicht drauflegen, aber nicht auf gar keinen Fall so weit, dass man sagt, ja, wir brauchen einen geilen Cliffhanger. Komm, dann lass uns doch das irgendwie so unter einer Realität vorbei erzählt. Sondern das muss sich schon zum größten Teil aus der Geschichte und aus der Realität ergeben.
Und versuchst du dann trotzdem so Modellen zu entsprechen, Aktstrukturen oder Sequenzstrukturen oder sowas?
Ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen so ein Strukturalist, ja, und gucke da immer, dass wo beginnt eine Sequenz, was ist die Frage der Sequenz, wo endet die Sequenz, welche neue Frage wird am Ende der Sequenz für die folgende Sequenz aufgeworfen und so weiter. Ja, schon, aber das Interessante, das Reizvolle, also auch für mich als jemand, der die Realität wahrnimmt, ist das natürlich, das habe ich vorhin schon mal versucht zu sagen, dass natürlich die Realität eben nicht so kausal ist, wie wir das normalerweise in der Fiction erzählen. Und dass es manchmal auch, dass man manchmal auch einen großen Aufschlag macht, zum Beispiel am Anfang einer Sequenz, und das versandert dann total, ja. Das wirkt dann vielleicht im ersten Moment unbefriedigend nach den normalen dramaturgischen Maßstäben. Aber erstens, es ist dann eben so. Und zweitens, ich glaube, es gibt dem Ganzen auch wirklich, es beglaubigt nochmal, dass es wirklich, dass wir wirklich die Realität erzählen, weil es eben nicht diesen dramaturgischen Maßstäben genügt. Oder dass man sagt, da macht man eine sehr aufwendige Ermittlung, weil ein Zeuge hat ein Nummernschild gesehen und hat gesagt, das ist so ein Kennzeichen und so. Und dann stellt man irgendwie, nachdem man 40 Minuten oder 80 Minuten weiter ist in der Erzählung, stellt man fest, nee, der Zeuge hat sich einfach geirrt. Er hat sich am falsches Nummernschild erinnert. Ja. Das könnte man, glaube ich, in der herkömmlichen Fiction nicht das machen. Da würde einem jeder sagen, sag mal, bist du blöd? Das kann man so nicht erzählen. Das ist ja. Aber wenn es in der Realität so ist, hat das natürlich eine Beglaubigung und führt natürlich auch zum gewissen Frust bei den Ermittlern, dass sie sagen, oh Gott, und da sind wir jetzt tagelang, wochenlang, sind wir diesem Auto hinterhergejagt, was es gar nicht geben kann, weil der Zeuge sich einfach geirrt hat.
Jan, wie geht's dir? Also auch du hast eine vorgegebene Geschichte, die du in eine Narration gebracht hast. Hast du da dann tatsächlich darauf geachtet, nach dem Motto, wo gibt's ganz bestimmte Punkte, die ich auch an dem Moment erzählen kann?
Also ich bin ja, was das Gucken angeht, ein großer Feind des Cliffhangers. Ich komme ja irgendwie, also ich habe schon oft Serien abgebrochen, weil irgendwie so, ich fühle mich immer so behandelt wie so ein Dreijähriger, der so gesagt wird, komm, ich weiß noch ein Geheimnis, willst du es wissen? Das dritte Mal ist man halt so, nee, jetzt lass ich in Ruhe. So. Klar, man wird dann ja irgendwie süchtig, aber ich mag diese Sucht irgendwie nicht so gerne, wenn ich so mag. Ich werde so, es wird sowas Niederes getriggert in mir. Was ich am Cliffhanger erzählerisch mag, wenn ich selber schreibe, ist der Moment nach dem Cliffhanger eigentlich. Also es kommt so ein Knall und dann kann man erstmal so 5 Minuten danach, wenn die Folge, kann man erstmal so im Diffusen bleiben. Und diese Möglichkeit finde ich eigentlich total schön. Klar, ich habe das dann schon so grob irgendwie organisiert, dass das, dass man irgendwie, ja, das ist, ergibt sich dann ja über die Dauer, dass irgendwie Leute auch sagen, nee, der Cliff ist nicht gut genug oder nicht spannend genug oder so oder nicht emotional genug.
Aber es gibt ja andere Punkte auch. Also war dir beim Schreiben oder vor dem Schreiben besser gesagt, nach dem Motto, dass du gesagt hast, dieser Punkt in der Wahrheit, in der Wirklichkeit wird in der dritten Folge oder was auch immer sein. Also,
ich habe das relativ früh, gab es irgendwie so eine grobe Idee und die ist auch dann so, hat sich relativ bis zum Ende erstaunlicherweise gehalten. Ich hatte auch schon immer so relativ früh die Idee, es gibt eigentlich in der Mitte der Serie einen Wechsel der Hauptfigur, dann kommt erst die Ermittlerin rein, was ja irgendwie auch vielleicht nicht so ganz klassisch ist, eigentlich hätte man ja vielleicht mit der angefangen schon und so. Aber ansonsten...
Das ist ja bei Faro auch ein gutes Vorbild.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Da habe ich mich ein bisschen orientiert.
Was mich da noch interessiert, bei dir ist das Thema ja, also das ist ein großer Gegensatz zu Robertsdorf. Das Thema ist eigentlich erstmal wahnsinnig diffus und vor allem schwer zu verstehen für den Zuschauer, was da eigentlich passiert. Worin besteht eigentlich das Verbrechen? Es ist für den Laien irre schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht Steuerberater ist, zufälligerweise. Aber irgendwie zum gewissen Grade musst du es ja doch erklären. Vielleicht nicht in allen Feinheiten, aber wie hast du da das schon in der Dramaturgie irgendwie berücksichtigt? Hast du bestimmte Figuren zum Beispiel so geformt, dass die das erklären können zu einem gewissen Grad oder dass man denen folgen kann und sich dadurch erklärt? Oder wie hast du das versucht, überhaupt erstmal plausibel zu machen, worin da das Verbrechen besteht? Es gibt ja auch kein Opfer zum Beispiel, der einzige Geschädigte ist der Staat oder Steuerzahler. Das verschwinden halt Steuern. Wie bist du damit umgegangen?
Also, ich finde ja nicht so gut eigentlich. Ich finde, das ist irgendwie was, was ich jetzt heute anders machen würde. Zwei Sachen würde ich anders machen. Aber erstens, also wir dachten halt, wir erklären es einmal am Anfang, stellt sozusagen der Anwalt stellt das irgendwie in seiner Anwaltskanzlei einmal vor. So, die wissen auch alle nicht, haben auch alle keine Ahnung irgendwie von so Aktienhandel und so. Dem musst du das erklären und erklärt das uns mit sozusagen. Das Problem bei Cum-Ex ist, je mehr man erklärt, desto weniger versteht man. So, die Basics sind relativ leicht zu verstehen, aber dann, wenn es an die Details geht, ist es wirklich ziemlich kompliziert. Und genau deswegen hat mich dann irgendwie vor allem, was mich irgendwie berührt hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, es gibt Leute, die sind nur an ihrem eigenen egoistischen Vorteil interessiert und es gibt Leute, die sind eher mit dem Kollektiv verbunden, die arbeiten eher für das Kollektiv und ich habe irgendwie so ein bisschen versucht, eine emotionale Bindung zum kollektiven Gedanken zu erzeugen versus sozusagen der Egoist, dem alle anderen egal sind. Und im Laufe der Serie gibt es natürlich immer wieder Momente, wo nochmal Dinge irgendwie erklärt werden müssen, wo es nochmal irgendwie, aber ich finde, das hätte man ein bisschen eleganter machen können. Man hätte irgendwie eher emotionaler einsteigen sollen. Und das andere, was ich jetzt gestern gedacht habe, als ich so mir was angeguckt habe, wo so eine Gerichtsverhandlung eigentlich immer Fahrt. Irgendwie ist da immer so emotionale Musik, dann hält jemand eine Rede, dann weißt du als Schöffe sicher so, ey Leute, so eine Rede wird irgendwie nie gehalten, das wird super früh unterbrochen, weil Leute sagen, Entschuldigung, das ist hier nicht der Platz dafür und so. Irgendwie ist es immer ein bisschen langweilig. Und es ist natürlich billig, weil es ein Ort ist, da ist man ewig an dem Ort und so. Warst du freiwillig Schöffe eigentlich?
Ich war in der Tat freiwillig Schöffe, nachdem mich ein Bekannter mal zu einem großen OK-Prozess, also organisierte Kriminalität, mitgenommen hat, wo es wirklich wie im Film war. Ja. Unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen und finstere Typen im Saal und auf der Anklagebank und bedrohte Kronzeugen und alles Sicherheitskontrollen noch und nöcher. Man durfte nicht mal einen Bleistift mit in den Saal nehmen. Scanner wie am Flughafen, Justizbeamte, SEK maskiert und so weiter und so fort. Und da habe ich diese Welt Justiz, die hier in Berlin im Landgericht auch visuell wirklich beeindruckend ist, ja. Das ist so ein klassizistisches Riesengebäude mit verschlungenen Gängen, wo man sich, selbst wenn man sich ein bisschen auskennt, immer noch verläuft crazy, und so weiter, ne? Ja. Und also ich finde Gerichtsverhandlungen total spannend. Also die, und habe da auch wirklich Sachen erlebt in Gerichtssälen, wo ich dachte, Wahnsinn, wenn man hier eine Kamera mitlaufen lassen könnte, ja. Und ich finde auch, der Rechtsfilm ist auch in Deutschland ein unterschätztes Genre.
Es ist halt irgendwie das, du musst halt nie diese Geschworenen, also das, was im amerikanischen Film ja immer die Rede vor den Geschworenen und so, ne, wo dann immer die Musik drunter kommt und so, das gibt's ja im deutschen Gericht nicht so richtig auf jeden Fall. Ne? Diese Schlussplädoyers sind so, also auf der anderen Seite, wenn man sich, es gibt so der Hauptrichter bei Cum-Ex, der heißt Zickler. Er heißt nicht Alexander Zickler, das ist der Fußballer. Er hat, glaube ich, einen anderen Vornamen. Wie heißt der Zickler? Der hat irgendwie so eine emotionale, moralische Abschlussrede gehalten, die wirklich sehr, sehr gut ist, wo er so den Leuten sagt, in was für einer Welt wollen sie eigentlich leben? In was für einer Welt wollen sie, dass ihre Kinder leben, wo jeder den anderen betuppt und so, was soll das? Und das war schon toll. Da hätte man schon Musik drunter laufen können, lassen können, ja. Also.
Robert, du hast ja sowieso auch jetzt nicht nur, dass du als Chef gearbeitet hast, sondern ich habe das ja schon öfter von dir erfahren, dass du eigentlich ziemlich langfristig dir auch so ein Netzwerk aufgebaut hast, was in die Polizei auch reinreicht und in die Justiz so ein bisschen auch, aber auch, du bist auch sehr informiert, was die Interna der Polizei angeht oder die Arbeitsweise und hast da so wirklich ein Netzwerk. Kannst du da noch was dazu sagen? Hast du dir das bewusst aufgebaut oder ist das sozusagen so auch dein Hobby?
Naja, das erst war es Zufall und Neigung, so würde ich es mal sagen, ja. Weil ich einerseits aus welchen Gründen auch immer, ich möchte da jetzt nicht küchenpsychologische Tiefenrecherche bei mir selbst betreiben, irgendwie eine Neigung habe, mich mit solchen Dingen und auch mit solchen Menschen zu beschäftigen und fühle mich. Also ich meine damit nicht nur Polizisten und Juristen, sondern ich kenne auch Leute, die, wie es ein Strafverteidiger zu mir mal gesagt hat, ein alternatives Lebens- und Erwerbsmodell haben. Oder man könnte auch einfach sagen, Gangster. Kenne ich auch. Ich habe früher mal Kampfsport gemacht und habe dann mal eine Weile in Eingeweihte kennen das, im Boxtempel war ich ab und zu mal und da trainierten durchaus Leute, die Lederkutten trugen mit Aufnähern, als auch Menschen, die in speziellen Polizeieinheiten sind, ja. Und das ist eine bunte Mischung. Und als ich dann angefangen habe, mich mit organisierter Kriminalität zu beschäftigen, auch wieder über Leute, die ich da kannte, da habe ich es dann auch ein bisschen zielgerichteter gemacht und das ist dann im Laufe der Jahre entwickelt sich das so. Man redet mit jemandem, der sagt, ah, okay, du kennst dich ja auch ein bisschen aus, sag mal, möchtest du vielleicht auch mal mit dem und dem reden? Ich könnte das arrangieren. Sagt man, ja, klar. Okay. Und dann wird man so weitergereicht und lernt so ein paar Leute auf mehreren Seiten kennen.
Ist das wichtig so auch für deine zum Beispiel Dialoge oder überhaupt so auch für psychologische Abläufe vielleicht?
Also, absolut. Also erstens macht es mir Spaß, ja, wenn ich mit jemandem, der mal in einem größeren 1%-Club war, durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gehe und der sagt, komm, wir gehen mal hier in den Laden und dann wird einem binnen einer halben Stunde eine Gucci-Handtasche angeboten und guck mal hier, hast du nicht eine Freundin, möchtest du hier nicht so ein Collier, kostet doch nicht so viel. Und dann geht man eine Straße weiter und komm, wir gehen mal hier in ein Erlebnis-Etablissement und reden aber im Hinterzimmer mal mit der Chefin und so. Also das ist erstens für mich unterhaltsam. Ja, ich gucke in Welten, die ich sonst überhaupt nicht kennenlernen würde. Man erfährt Dinge, die wirklich interessant sind, die auch oft sehr witzig sind, ja. Auf eine, ja, vielleicht schwarzhumorige Weise auch witzig sind, wenn man, oh ja, wenn die CDU regiert, dann ist einerseits gut für uns, weil die machen auf der Straße, stellen die Ordnung her, aber die sind gegen Prostitution. Wenn Rot-Grün regiert, ist auf eine andere Art und Weise gut für uns, weil die sind pro Prostitution, aber die stellen auf der Straße keine Ordnung her.
Sehr gut.
Also so, und solche Dinge kann man sich nicht ausdenken. Ja, und es fallen manchmal auch wirklich Sätze, wo man sagt, das kann man sich nicht ausdenken.
Ich habe lustigerweise auch einen Satz aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, aber nur über zwei Ecken, weil ich jemanden kennengelernt habe, der da so Partys organisiert und der dann irgendwie viel mit so auch OK irgendwie sprechen musste. Und ich finde immer so super faszinierend, dass es so eine, dass Leute auch, Gangster natürlich auch selbstreflexiv sind. Das finde ich immer so total kurios. Und der Satz, dem habe ich jetzt lustigerweise dem Vater von Lebert in den Mund gelegt, aber da hat wohl einer von diesen Gangstern gesagt, weißt du, wir haben halt alle so unsere unterschiedlichen Methoden. Du bist halt clever, dass du im Partyveranstalter gesagt und ich hau zu, weißt du, das sind halt unsere Methoden. Wir können nicht anders. Und jetzt sagt der Vater von Lebert ja irgendwann, weißt du, wir haben alle unsere Methoden, du bist clever, Mama ist lieb und ich hau zu. Ja. Natürlich von dem Vater dann so besonders hart, aber so, dass Leute was reflektieren können, aber nicht verändern. So, und wissen, dass sie das nicht verändern können, finde ich irgendwie super faszinierend.
Robert, Jan, dich frage ich das auch noch. Du schreibst ja beides, fiktionale und True Crime-Geschichten. Wo würdest du sagen, liegt der Unterschied für dich als Autor?
Also einerseits, wie gesagt, rein fiktionale Geschichten, da folge ich dann natürlich auch schon so den Regeln der Dramaturgie. Und True Crime hat für mich eine Faszination, weil es einerseits die Realität ist, weil man auch sehr bei Spuren sehr detailliert, also jemand hat im Nachhinein gesagt, das wäre ja Slow Crime, das wäre so ein neues Subgenre, haben wir gedacht, okay, wir haben Slow Crime geschrieben, wussten wir nicht, aber ja, und also auch zu schauen, was Leute, die in der Realität Verbrechen, Straftaten begehen oder darin verwickelt werden, was die wirklich antreibt oder was das auch mit Opfern macht. Und ich habe in manchen Verhandlungen habe ich Leute erlebt, das war wirklich hat einen wirklich emotional mitgenommen. Ich bin nach manchen Verhandlungstagen im Landgericht bin ich rausgegangen und habe gedacht, boah, ich brauche irgendwie jetzt einen Stimmungsaufheller. Es macht mich depressiv, das zu sehen. Also man erlebt auch menschliche Schicksale und man erlebt natürlich in realen Fällen, weil ja es nicht immer eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter gibt, wie zum Beispiel in Spuren ja auch, erlebt man manchmal auch, dass Welten, soziale Schichten mit einer großen Bandbreite aufeinandertreffen bei den Taten selbst und dann bei den Ermittlungen und dann natürlich auch in der Hauptverhandlung. Und die True-Crime-Sachen, mit denen ich mich beschäftige, führen dann zum Teil natürlich bis auch in den Gerichtssaal.
Jan, ich habe schon angekündigt, auch an dich die Frage, zwischen deinen fiktionalen Geschichten und diesem True-Crime oder der True-Crime-Geschichte, wo würdest du sagen, ist der Unterschied für dich?
Also mich interessiert True-Crime meistens nur dann, wenn ich das Gefühl habe, es hat eine politische Notwendigkeit für mich oder eine ideologische Notwendigkeit, das jetzt zu zeigen. Und es ist irgendwie super wichtig, dass auch Leute verstehen, das passiert jetzt gerade oder das ist da passiert und das sind die Leute, die das gemacht haben und so. Das würde ich auch, glaube ich, jetzt so. Ich habe versucht tatsächlich auch mal sozusagen so. Ich würde das jetzt mal sagen, privaten True Crime zu schreiben. Das fiel mir unglaublich schwer. Das fällt mir ganz schwer, einen Bezug zu bekommen. Ich habe es irgendwie, war irgendwie mit Yorgo Nayes damals, als Zeitverbrechen, die angefangen haben, waren wir so in losen Absprachen, ob ich nicht irgendwie auch einen von diesen Filmen machen will. Und ich hatte noch keine Zeit so richtig, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe mir so mehrere von diesen Podcasts angehört, fand es irgendwie faszinierend, aber wusste nicht, wie ich das greifen kann. Wenn ich es dann sehe, gucke ich es mir auch total gerne an. Also Dominik Moll zum Beispiel hat einen Film gemacht, der heißt irgendwie In der Nacht des 12. oder so ähnlich. Ich glaube, das ist auch True Crime am Ende. Und das ist so ähnlich, das ist auch Slow Crime, würde ich sagen. Es ist auch so, vieles bleibt. Also wenn in Kriminalfällen so viel auch so diffus bleibt und man irgendwie damit umgehen muss, wir wissen es irgendwie nicht so richtig, da bleibt irgendwie eine Diffusität und es ist irgendwie so, das finde ich irgendwie interessant. Für mich und was glaube ich für mich total dazugekommen ist in den letzten, weiß nicht, 20 Jahren, was True Crime angeht, ist, dass man es eigentlich immer mitgoogeln kann. Und das ist für mich zum Beispiel immer ein großer Teil davon, dass ich irgendwie manchmal so denke, wow, was wirklich das? Und dann kann man es parallel googeln. Ich glaube, das machen viele Leute. Und die Absurdität des Realen ist ja manchmal so unvorstellbar, dass es einfach irgendwie ein großer Reiz ist, irgendwie das Leuten zu präsentieren und dann zu sagen, ach, und das ist wirklich passiert. Also das fand einfach irgendwie Spaß. Und ich glaube, ich bin zu meiner Überraschung total politisiert worden, auch durch diese Serie Comex. Ich habe das wirklich, es ist was ich auch irgendwie, oder was mir Spaß macht, was ich irgendwie gut kann, so komplexe Stoffe in so eine unterhaltsame Form zu bringen. Und ich glaube, ich will damit weitermachen.
Das war genau meine nächste Frage, auch an dich, Robert, gleich. War das One-Time-Shot oder also war das so, dass du sagst, ich mache das nochmal weiter, True Crime, oder beruht auf wahren Geschichten?
Also ich arbeite im Augenblick, kann ich sagen, an auf jeden Fall vielen konkret Geschichten. Eine davon haben wir, das ist wirklich unglaublich eigentlich. Also Maria und ich, Maria Schrader, mit der ich viel zusammen geschrieben und auch gelebt habe und immer noch lebe und schreibe. Wir waren auf einer Konferenz eingeladen von einer Organisation, die heißt OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Die haben so ein Netzwerk über die ganze Welt von Investigativjournalisten und die machen einmal im Jahr eine Konferenz, dieses Mal in Cartagena, in Kolumbien war das, wo Journalisten aus aller Welt, Journalistinnen ihre Arbeit vorstellen und das an Filmschaffende pitchen. Und da hat uns ein Projekt so unglaublich fasziniert, dass wenn ihr kurz hinter euch guckt, wir sind nämlich gerade in unserem Büro, wo wir hier aufnehmen, seht ihr da den so ein paar Kärtchen. Und das ist eine unglaubliche, wahre Geschichte auch, wie zwei chinesische BetrügerInnen kurz davor sind, die UN zu übernehmen. Das ist wirklich unglaublich lustig auch. Und genau, das ist das, was wir machen. Dann machen wir was anderes, was 1939 spielt, was true ist, aber nicht so Crime. Und ich mache was Großes, eine Serie, die wirklich auch Crime ist. Und true.
Also das heißt, du hast ein bisschen Feuer gefangen.
Ich liebe es auch zu recherchieren, habe ich festgestellt. Ich habe auch für meinen letzten Roman, der so ein historischer Roman zwischen 1890 und 1940 ist, ich liebe es einfach irgendwie in die Bibliothek zu gehen und Sachen zu lesen. Das ist irgendwie der Traum vom Glück für mich. Und du bist ja eher jemand, der mit Leuten spricht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, das auch zu können, weil ich habe immer Angst davor. Immer wenn ich es dann mache, denke ich so, es ist ja so toll gewesen. Ich habe so viel gelernt und so viel mitbekommen. Aber ich scheue mich immer davor. Wie macht man das, Robert?
Ich glaube, du bist neugierig und mehr muss man, glaube ich, erstmal nicht haben als Neugier.
Aber du weißt schon, das kostet es dich sozusagen Kraft, kostet es dich so Energie, jemanden zu schreiben, möchte jetzt mit ihnen reden. Musst du dich dazu überwinden oder kommt es so ganz als natürlicher Prozess?
Vielleicht musste ich mich anfangs mal überwinden, das kann sein, das habe ich vergessen oder verdrängt oder würde ich jetzt beschönigen. Nein, mittlerweile nicht mehr, weil mehr als Nein sagen können die Leute ja nicht. Und viele sind ja sehr froh und erzählen gerne von ihrer Arbeit und finden das toll, wenn mal jemand zuhört und Interesse hat und nachfragt und so weiter.
Okay.
Und oftmals ergeben sich, also ich führe solche Gespräche auch total absichtslos, weil ich nur denke, es könnte interessant sein, ist es dann fast immer auch auf die eine oder andere Art und Weise. Und manchmal fallen einem ja auch Dinge dabei auf oder werden einem gesagt, wo man sagt, ach, das ist ja interessant, okay. Oder es ist mir auch einmal passiert, dass ich mit jemandem aus einem LKA gesprochen habe und was zu einem Thema wissen wollte und der mir dann sagte, ja, aber Herr Hummel, Sie müssen mal unbedingt über hier, ich habe da das und das und das, Sie müssen mal was darüber machen, weil das ist so und das hat mich so, das war wie ein Auftrag, ja, stimmt, dass ich gesagt habe, okay, und das hat mich auch gerührt oder bewegt, dass dem das so ein Anliegen war, weil es da um Schicksale ging von Mädchen und jungen Frauen. Und ich habe das dann tatsächlich gemacht und es ist immer inspirierend, finde ich, und interessant.
Toll, aber ich habe eigentlich Olivers Frage irgendwie so gehört.
Na dann, die Frage an Robert jetzt, du hast es schon gesagt, deine Lieblingsprojekte sind alle True Crime. Wie geht's dir, Robert? Also ist es so, dass du sagst, gerne nochmal wieder?
Ja, also ich sage nicht nur gerne nochmal wieder, sondern mir fallen ja auch ständig Sachen vor die Füße. Also nicht nur im Gespräch mit Leuten, sondern natürlich lese ich manche Dinge auch in der Zeitung. Und dann, wenn ich Glück habe, kenne ich irgendwen, der dazu was sagen kann. Oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt und so. Mir fallen immer wieder Sachen so vor die Füße, wo ich sage, das ist ja total aufregend und das beschäftigt mich damit näher und so weiter. Das ist dann oft nicht ganz einfach, weil es ja juristische Hürden gibt. Das hast du ja, Jan, hast du ja zur Genüge erlebt. Und manche Dinge scheitern leider auch dann an den juristischen Hürden. Also dass man sagt, ja, ist toll, aber nee, wir haben zu große Angst, dass wir uns 3 Tage vor der Ausstrahlung da einstweilige Verfügungen fangen. Ja, und es hat auch schon Fälle gegeben, in denen dann Beamte zu mir gesagt haben, was, sie wollen zu diesem Thema was machen? Ernsthaft? Das sollten sie aber unter Pseudonym schreiben, weil das kann zu Reaktionen führen. Aber es reizt mich trotzdem, es reizt mich immer wieder und ich finde es spannend und würde dem auch immer nachgehen, selbst wenn die Hürden hoch sind und die Chancen vielleicht eher nicht so groß, weil ich es interessant finde.
Lass uns mal ganz kurz nochmal zum Abschluss vielleicht die Perspektive wechseln. True Crime ist ja sehr beliebt, Frank, du hast es auch gesagt, beim Publikum. Es gibt Zeitverbrechen als Podcast, es gibt das als Film. Warum ist das so? Warum interessiert sich das Publikum immer mehr verstärkt für True Crime-Geschichten?
Schwierige Frage. Sind wir im Bereich der Spekulation? Also ich kann da nur spekulieren. Ich würde da so aus mehreren Ecken eine Antwort fischen. Das eine ist, dass es, glaube ich, einen gewissen Angstgrusel tatsächlich gibt. Also gerade diese, wenn es so um psychopathische Serienmörder geht, ein Thema, was mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, aber viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, weil es irgendwie, weil das Böse, falls es das geben sollte, oder das, was man als das Böse bezeichnet, offenbar eine Faszination hat auf Menschen. Ich meine, wir kennen alle das Märchen von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen oder das Fürchten zu lernen, und sowas ist vielleicht ein Impuls. Dann könnte man darüber nachdenken, ich weiß nicht, ob das zutrifft, dass wir immer entfremdeter leben über Medien, Handy, Bildschirme, die Realität oft nur noch wahrnehmen und dann eine fiktionale Erzählung von etwas, was wirklich passiert ist, uns den Eindruck vermittelt, wir wären jetzt bei einem realen Geschehen dabei. Und vielleicht das, was ich anfangs auch über meine eigene Faszination gesagt habe, die, das hast du auch schon gesagt, Jan, die Absurdität der Wirklichkeit. Doch, es ist wirklich so geschehen. Ja, es ist, Menschen machen mal so, manchmal so komische Dinge, die sie dann, das habe ich in Gerichtssälen öfter erlebt, die sie dann im Nachhinein aber selbst auch nicht erklären
können. Ja, genau. Es gibt doch keinen richtigen guten Grund dafür.
Ja.
Also ich glaube, es hat insgesamt sozusagen eine größere Vermischung zwischen Unterhaltung und Fakten stattgefunden. Also wenn man sich anguckt, wo der Großteil der auf jeden Fall linken amerikanischen Öffentlichkeit ihre Informationen herkommt, hat man das Gefühl, es sind eigentlich Unterhaltungsshows. Also wie jetzt Jon Stewart oder Jimmy Kimmel oder whoever, die sind ja irgendwie hochinformative Shows. Und dazu könnte ich mir vorstellen, dass unter Umständen dadurch, dass es weniger so gemeinsame Inseln, wo Wahrheit erzählt wird oder produziert wird, wie jetzt die Tagesschau, wo man weiß, irgendwie darauf berufen wir uns jetzt irgendwie alle, dass das die Informationen sind, die wichtig sind, dass dadurch es irgendwie eine Sehnsucht gibt nach solchen Momenten der Wahrheit, wo man irgendwie, wo eben einem nicht Quatsch erzählt wird, sondern es weiß, das beruht irgendwie auf wahren Tatsachen. Who knows?
Das Google gucken weiß, ist schwer, aber meint ihr, dass der Trend anhält, dass True Crime auch in Zukunft noch reüssiert bei den Menschen?
Man sagt ja an der Börse, der Trend ist dein Freund, also oder der Trend geht weiter, bis Trends brechen, dauert es eine Weile. Vermutlich wird das so sein, weil es, glaube ich, ein starker Trend. Du hast ja die vielen Podcasts erwähnt. Vermutlich ja, ich muss sagen, ich mache mir darüber gar keine Gedanken, weil ich beschäftige mich mit dem, was mich interessiert, und ob das jetzt ein starker Trend oder ein schwacher Trend oder gar kein Trend ist, das ist dann für mich sekundär eigentlich.
Pech oder Glück halt, ja, am Ende. Ja. Es könnte natürlich sein, dass auch durch KI etwas entsteht, was sozusagen das Authentische und das, was sozusagen auch noch nicht unbedingt im Internet ist, sondern wo man irgendwie zu irgendwelchen Leuten gehen muss und die befragen muss, einen größeren Wert bekommt als das, was eben sich jemand ausdenkt, weil unter Umständen das, was jemand sich ausdenkt, dann sich jemand anders, nämlich eine Person, die Claude heißt zum Beispiel, sich das besser ausdenken kann.
Oder ChatGPT oder Gemini, genau.
Ja, interessanter Punkt. Ja.
Who knows?
Machen wir Schluss an diesem Punkt. Oder gibt es noch Fragen? Gibt es irgendwas, was ihr noch anfügen wollt, was wir nicht gefragt haben, möglicherweise, was ihr loswerden wolltet? Nein? Dann gut, sind wir auch
dann bedanken wir uns bei euch für das Gespräch.
Und verabschieden uns von unseren Hörern. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja.